Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Einige von euch kenne ich schon und habe auch schon mit der Almut habe ich jetzt auf der Sommerbibelschule zusammengearbeitet und genau, freue mich, dass ich bei euch sein kann. Bevor ich, ist zu laut? Gut, ich hoffe, es rauscht jetzt nicht mehr so. Und bevor ich anfange, möchte ich einfach noch mit uns zusammen beten. Und dann. Ja, unser großer Herr, wir danken dir, dass wir heute Morgen wieder hier als Geschwister zusammenkommen dürfen. Wir danken dir, dass wir auf dein Wort hören können und dass wir deine Stimme hören dürfen. Danke, dass du auch da bist, dass du mitten unter uns bist. Du hast versprochen, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bist du mitten unter ihnen. Und Herr, das erwarten wir jetzt auch, dass du jetzt da bist und zu uns ganz persönlich redest, dass wir wissen, ich bin gemeint. Und das bitte ich dich auch, dass du mir die richtigen Worte gibst. Du weißt, was die Geschwister hier brauchen. Ich kenne nur ein paar von ihnen und ich bitte dich, dass du diese Stunde segnest. Amen. Amen. Genau, und ich habe auch, als der Rolf mich eingeladen hat, gesagt, ich kann auch gerne eine Predigt machen, die für Erwachsene und für Kinder ist. Und deswegen habe ich hier meine Tafel aufgebaut. Das ist immer ganz nett, wenn man so ein bisschen was mit den Augen sieht und mitverfolgen kann. Jetzt seht ihr noch so ein paar Hieroglyphen, aber das wird sich so Schritt für Schritt, wird er merken, was das bedeutet. Ich möchte auch zwischendurch zwei Kinderlieder singen. Ja, also ich werde dann zwischendurch dem Klaus ein Zeichen geben und dann werden wir das Lied Egal was kommt singen, wenn es dann so in der Geschichte passt. Gut. Ich habe euch eine, ich muss mal gucken, wo ich mich hier so hinstelle. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die spielt in der Apostelgeschichte in dem Jahr 44 nach Christus. Und die Jünger waren inzwischen aus Jerusalem, die Christen aus Jerusalem vertrieben worden. Und das hatte auch was Gutes, weil die mussten dann, kamen in die verschiedenen Orte. Und da waren zum Beispiel der Petrus und der Johannes waren unterwegs. Die kamen nach Samaria und in die verschiedenen Orte und haben überall das Evangelium verkündet. Und auch die anderen Jünger und die anderen Christen haben so das Evangelium weiter verbreitet. Und es war wirklich so, wie der Herr gesagt hat, in Matthäus 28 hat er zu seinen Jüngern gesagt, geht hin und verkündet das Evangelium, fangt hier in Jerusalem an, dann geht er nach Samaria und dann geht ihr bis an das Ende der Welt und macht die Menschen zu Jüngern, lehret sie alles, tauft sie und verkündigt mein Evangelium. Und wenn ihr das tut, dann bin ich bei euch, dann gehe ich mit euch. Alle Tage bis an der Weltende. Das hat Jesus gesagt, das ist der sogenannte Missionsauftrag. Und der gilt uns. Und manchmal verlieren wir den so ein bisschen aus den Augen. Dann drehen wir so um uns selbst, wir haben unsere Sorgen in der Gemeinde und wir sind so beschäftigt. Und einer hat Interesse, dass wir nicht mehr rausgehen, was Jesus uns gesagt hat. Geht raus! Verkündigt, dass ich der Sieger bin. Und damals war das so, im alten Griechenland, wenn man so wenn die Soldaten in den Krieg zogen und dann waren so ein paar Soldaten zu Hause geblieben und die standen dann auf der Stadtmauer. Die haben dann so rausgeschaut, wann kommen unsere Soldaten zurück? Werden sie einen Sieg haben oder werden sie eine Niederlage haben? Die Frauen haben gedacht, oh, kommen unsere Männer wieder heim? Und irgendwann gab es da in der Ferne so eine Staubwolke. Da kam ein einzelner Reiter an und der rief was. Und die Soldaten auf der Mauer, hört, was ruft der denn? Und als der dann näher kam, dann hörte man, wie der ganz laut rief, Evangelium, Evangelium! Und dann haben die gejubelt auf der Mauer, haben sich gefreut und gedacht, boah, super Sieg. Eine frohe Nachricht, das kann nur Sieg bedeuten. Und das Evangelium, was wir verkündigen, dass Jesus Retter ist, das ist eine Siegesbotschaft. Und da dürfen wir uns drüber freuen und das ist eine mächtige Botschaft. Und deswegen heißt das Wort so. Und als die Christen jetzt ausgezogen sind, dann gab es auch Widerstände. Da gab es Probleme, sie kamen an Orte, wo man sie mit weiten Armen aufgenommen hat, aber es gab auch Orte, wo man sie abgelehnt hat und auch Schlimmeres sie verfolgt hat. Und so war das auch 44 nach Christus. Und da schlagen wir jetzt einfach mal Apostelgeschichte 12 auf. Und wir lesen die ersten 6 Verse von Apostelgeschichte 12. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Wir haben hier in Jerusalem einen ganz, ganz mächtigen König. Das ist der König Herodes. Und der dachte, oh, ich bin richtig, ich habe viel Macht und ich habe Kraft. Und ich werde doch hier dieser Gruppe von Christen mal zeigen, wer hier die Macht hat. Und deswegen hat er gedacht, das finde ich nicht gut, dass hier die Christen sich immer mehr ausbreiten. Ich werde das unterbinden. Und so ließ er den Jakobus gefangen nehmen. Jakobus, das war einer der Jünger, die ganz nah bei Jesus waren. Das war einer der 3 Jünger, die immer dabei waren. Also, wenn Jesus zum Beispiel auf den Berg der Verklärung gegangen ist, dann hat er nur 3 Jünger mitgenommen. Der hat mitbekommen, wie er auf einmal anfing zu strahlen und wie diese Stimme vom Himmel kam. Also es war ein ganz, ganz wichtiger Zeuge, der Jakobus. Und mit seinem Bruder Johannes natürlich. Und dann war der noch dabei, als die kleine Tochter des Jairus gesund gemacht wurde, waren nur die 3, hat der Herr Jesus nur die 3 Jünger mitgenommen, die waren Zeugen. Oder als im Garten Gethsemane sollten die Jünger ein bisschen warten, und hat er nur diese 3 Jünger mitgenommen und die haben sich dann ganz in seiner Nähe auch hingesetzt und die haben beobachtet, wie Jesus nur einen Steinwurf entfernt sich hinkniete und gebetet hat. Also dieser wichtige Zeuge, dieser Jakobus, da lässt Gott zu, dass der Herodes seine Macht an ihm zeigt und ihn töten lässt. Mit dem Schwert, steht da. Das war bestimmt eine ganz große Entmutigung für die Gemeinde in Jerusalem. Wie kann das sein? Wie kann Gott zulassen, dass so ein wichtiger Zeuge, der alles mitbekommen hat, umgebracht wird? Und dann fragt man sich wirklich, wer hat denn hier die Macht? Ist der Herr Jesus, ich habe euch alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, ich bin bei euch, ist er wirklich bei uns? Wer ist denn jetzt stärker? Ist der Herodes stärker oder ist es wirklich unser Herr Jesus? Ja? Und die haben sich wirklich gefragt, wo ist denn die Macht Jesu? Wie kann das sein? Was für eine Niederlage. Warum lässt Gott das zu, dass ich jetzt so ein Problem habe? Hätte er nicht eingreifen können? Ist er nicht stärker als der König Herodes? Jakobus lässt er jetzt sterben und sein Bruder Johannes, den lässt er noch 50 Jahre leben. Der ist danach auf der Insel Patmos, der kann das Johannesevangelium und dann die Offenbarung schreiben. Und ihn lässt er sterben. Vielleicht erlebt ihr das auch schon mal in eurem Leben, dass ihr Dinge erlebt und sagt, jetzt muss Gott doch eingreifen. Jetzt muss doch was passieren. Und trotzdem kriegen wir Schwierigkeiten, trotzdem erleben wir Niederlagen in der Gemeinde, aber auch als Familie, aber auch ganz persönlich habe ich Kämpfe in meinem Leben, wo ich immer dran bin und ich bete auch schon, Herr, hilf mir, dass ich da widerstehe, aber trotzdem finde ich wieder gefallen. Aber da muss man nicht liegen bleiben, da kann man auf den Herrn vertrauen. Herr, ich möchte diesen Kampf weiterkämpfen und ich glaube, du meinst es gut mit mir. Du meinst es gut mit uns als Familie. Du meinst es gut mit uns als Gemeinde, dass wir jetzt so eine Schwierigkeit erleben. Wir wollen dran denken, Gott, Jesus, der Herr Jesus ist mächtiger als alle Mächte, die uns so begegnen. Hier war es der Herodes. Bei dir, bei uns ist es, ja, wir haben es mit einer Macht zu tun, die unsichtbar ist, mit der Feind möchte, dass wir wirklich niedergeschlagen sind. Das waren die Jünger damals in Jerusalem ganz bestimmt, als die den Jakobus verloren haben. Die waren traurig, die waren niedergeschlagen. Die haben bestimmt gedacht, Herr, wie geht's weiter? Werden wir jetzt alle umgelegt? Schau doch einmal mal zurück, was der Herr schon in deinem Leben getan hat. Wie er deine Gebete schon erhört hat, wie er schon sich mächtig erwiesen hat. Und hast du nicht schon manche Prüfung auch mit ihm überwunden? Er hat wirklich alle Macht und möchte auch dir helfen. Und er möchte, dass alles zu unserem Besten dient, auch wenn wir es jetzt noch nicht verstehen. Wir lesen im Vers 3, dass der Herodes, der mächtige Herodes, sah, boah, alle Juden, die jubeln, als ich den Jakobus umgelegt habe. Alle freuen sich, es gefällt den Juden. Tja, dann mache ich mal weiter. Ich zeige mal meine Macht weiter. Da ist noch so ein ganz wichtiger Jünger, ein wichtiger Apostel hier. Das ist der Petrus. Wenn das schon mit dem Jakobus geklappt hat, ja, dann wird das sicher auch mit dem Petrus klappen. Und so nimmt er auch den Petrus gefangen. Oh nein! Und wir lesen da, dass er ihn richtig in Ketten legt. Ja. Und er wirft ihn sogar richtig ins Gefängnis, richtig in das innerste Gefängnis. Und da er weiß, dass der Petrus und der Johannes auch, das sind so ganz spezielle Leute, die sind nämlich schon mal ein paar Monate vorher auch gefangen genommen worden. Und da, irgendwas ist da schiefgegangen. Da waren die auf einmal nächsten Morgen wieder im Tempel, obwohl die im Gefängnis waren. Die wurden irgendwie, sind die befreit worden. Wahrscheinlich, hat der Herodes gedacht, wurden die nicht richtig bewacht. Und das wollte er diesmal, ganz sicher gehen. Diesmal hat er es nämlich so gemacht, dass er 4 Abteilungen von Soldaten zur Bewachung von Petrus aufgestellt hat. Also da waren welche, die waren direkt an den Petrus angekettet, rechts und links. Ja, die haben mit dem geschlafen, die haben neben ihm gelegen. Und wenn der sich im Schlaf gedreht hat, mussten die sich auch mitdrehen. Also das war einfach, die waren da fest angekettet. Und zur Sicherheit auch noch 2 vor der Tür. Und alle 3 oder 4 Stunden kam eine Ablösung und so haben 4 Abteilungen Soldaten, 4 mal 4 ist 16, ja. 16 Soldaten waren verantwortlich für den Petrus im Gefängnis. Und Herodes war sich jetzt ganz sicher,
nach dem Fest werde ich den Petrus den Juden vorführen. Das hieß, werde ich den auch einen Kopf kürzer machen, genauso wie den Jakobus. Und so war das so, dass diese 16 Soldaten wirklich gut aufgepasst haben. Und Petrus wusste, nach dem Fest geht's mir an den Kragen, genau wie Jakobus. So war es zumindest der Plan vom König Herodes. Wir lesen jetzt aber in Vers 6, dass der Petrus, als in der Nacht, als der Herodes ihn hinrichten wollte, da lesen wir was Komisches. Da steht nämlich, in jener Nacht schlief Petrus zwischen zwei Soldaten gebunden mit zwei Ketten und Wächtern vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Stell dir vor, du weißt, am nächsten Morgen wirst du hingerichtet und das ist deine letzte Nacht auf dieser Erde. Könntest du schlafen? Eigentlich nicht. Dann würde man vielleicht nachdenken, wie wird das morgen nur? Der Herr hat doch gesagt, er will uns als Jünger und Apostel gebrauchen und wir sollen doch in die Welt hinausgehen. Das Evangelium soll weitergebracht werden und jetzt sitze ich hier im Gefängnis und morgen? Aber hier lesen wir gar nichts von Angst. Hier lesen wir gar nichts davon, dass er nicht schlafen konnte, sondern hier lesen wir was ganz Interessantes. Da lesen wir nämlich, dass Petrus schlief. Hat bestimmt nicht geschnarcht, aber der hat richtig tief geschlafen. Und ich habe mich gefragt, wie geht das, dass der schlafen kann, dass der so ruhig bleiben kann, obwohl er am nächsten Morgen hingerichtet werden sollte? Wie ging das? Und als ich so länger drüber nachgedacht habe, da erinnere ich mich an die Worte von Jesus. Der hat nämlich dem Petrus was gesagt, in Johannes 21, Vers 18. Da hat er nämlich gesagt, lieber Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Johannes 21, Vers 18, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Petrus jetzt noch nicht so alt war. Also das hatte Jesus zum Beispiel zu ihm gesagt, wenn du mal alt geworden bist, dann wirst du mal irgendwo hingeführt und vielleicht auch für mich sterben müssen, aber ich habe noch einen großen Auftrag für dich. Petrus hat also gewusst, Jesus hat noch was vor mit meinem Leben und deswegen vertraue ich einfach darauf, was Jesus mir sagt. Ich und das Herz, das habe ich Ihnen verraten, das ist klar, ne? Das ist ein Herz. Sein Herz hat darauf vertraut, wenn Jesus mir was sagt, ich lese in der Bibel was und das spricht mich ganz persönlich an. Und obwohl die Situation nicht so ist, ich eigentlich Angst haben möchte, merke ich, der Herr sagt zu mir, ich bin bei dir. Ich habe dir doch versprochen, dass du keine Angst haben brauchst. Und deswegen, weil Petrus auf das, was Jesus einmal gesagt hat, vertraut hat, deswegen konnte er schlafen. Aber es gab noch einen anderen Grund, warum Petrus schlafen konnte. Und das ist auch ein ganz wichtiger Grund. Und zwar, es gibt auch noch andere Verse, wo man wirklich sagen kann, ich kann mich auf Jesu Worte vertrauen, zum Beispiel im Psalm, also auf Gottes Wort vertrauen, zum Beispiel in Psalm 4, Vers 9 steht auch, ich werde in Frieden schlafen, sobald ich liege, denn du, Herr, lässt mich, auch wenn ich allein bin, in Sicherheit wohnen. Darauf können wir uns wirklich verlassen. Unser Leben ist in Gottes Hand. Auch wenn ein mächtiger Herodes, auch wenn eine Situation in meinem Leben, vielleicht eine Krankheit, vielleicht Stress auf der Arbeit, vielleicht irgendwas, was mich so richtig bedrückt, mein Vertrauen auf Gott ins Wanken kommt, kannst du dich darauf verlassen. Gott lässt dich manchmal in Situationen kommen, wo du die Kontrolle verlierst. Auch Petrus hat die Kontrolle wirklich verloren. Und scheinbar hat Petrus gewusst, mein Herr verliert jetzt auch in dieser schlimmen Situation nicht die Kontrolle. Und lasst uns auch, wie der Petrus, dass wir ihm vertrauen und von ihm lernen. Und jetzt kommt der Punkt, warum er vielleicht auch noch geschlafen hat. Und das lesen wir jetzt in Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. In der Gemeinde, im Haus der Maria, war die Gemeinde zusammen und die haben eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Es war ja Nacht und trotzdem haben sie sich spontan getroffen. Sie haben gemeinsam gebetet. Sie brachten ihr Anliegen zu Gott. Und wenn wir jetzt uns mal überlegen, wie ist unsere erste Reaktion auf Schwierigkeiten? Was machen wir? Ich gehe oft zu Leuten und frage sie um Rat. Ich gehe zu meinen Mitgeschwistern und rede mit ihnen darüber. Aber weißt du, was ist besser, wenn ihr gemeinsam zusammen die Probleme, die Schwierigkeiten vor Gott bringt? Dass wir nicht so viel reden darüber, sondern dass wir beten. Dass man zusammen das Anliegen vor Gott bringt. Und manchmal ist es auch, das habe ich bei uns in der Gemeinde schon öfters erlebt, wir haben eine schwierige Situation gehabt, die war ganz konkret, da haben wir gesagt, kommt, lasst uns heute Abend treffen. Wir wussten von einer Operation, jetzt auch bei uns in Güstrow, und der hat jetzt eine Herzoperation, komm, lass uns zusammen für ihn beten, dass das klappt. Und dann haben wir uns getroffen als Geschwister und haben intensiv nur für diese eine Sache gebetet. Und sie wussten auch, hier steht, sie beteten anhaltend für ihn zu Gott. Anhaltend ist, sie blieben dran. Sie haben nicht nur 10 Minuten gebetet, sondern sie haben wirklich anhaltend gebetet und haben das Anliegen sicher auch mit nach Hause genommen. Sie beteten für ihn, ganz konkret. Wenn wir beten, ist es wichtig, dass wir die Leute beim Namen nennen, dass wir Gott sagen, Herr, was sollst du ganz konkret tun? Wenn wir konkret beten, werden wir auch konkret eine Antwort bekommen. Wenn wir früher gebeten, bitte sei doch auch bei den Missionaren in Afrika und auch in China und bitte mach doch auch, dass wir viel, also wenn man so ganz allgemein betet, dann kann man das nicht nachprüfen und hat auch keine Gebetserhörung. Deswegen, wenn du wirklich ganz konkret betest, Herr, sei doch auch bei meiner Oma, die hat doch jetzt gerade das und das Problem, oder hilf mir doch morgen in der Schule, da kommt wieder dieser Klassenkamerad, der ärgert mich immer. Hilf mir doch, dass ich nicht, den ich zurückhauen will, sondern dass ich einfach nicht reagiere, dass ich einfach weggehe. Hilf mir dabei. Oder du siehst, dass ich die Klassenarbeit habe. Oder auf der Arbeit habe ich wieder so viel Stress und morgen habe ich besonders da in diesem Projekt das Problem. Da müssen wir eine Entscheidung fällen. Bitte Herr, hilf uns da doch. Und oft habe ich, oder ich sitze auf der Arbeit, habe 12 Jahre als Ingenieur gearbeitet, dann brüte ich über irgendein Problem und dann bete ich, Herr, du siehst, dass ich jetzt dieses Problem habe, du hast doch alle Weisheit, du kennst doch die Technik noch viel besser als wir, Herr, gib mir doch Weisheit. Dann denke ich nach, auf einmal, klick, kommt mir ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt, aber wenn wir ganz konkret beten, dann können wir erfahren, dass er ganz konkret antwortet. Und das haben die Geschwister im Haus der Maria erwartet von Gott. Ganz konkret, anhaltend für Petrus gebetet. Und sie wussten auch, hier steht, sie haben anhaltend gebetet für ihn zu Gott. Sie wussten, Gott hat die Macht. Und wir kommen zu jemandem, zu einem Herrn, der mächtiger ist als alles. Und so waren sie jetzt zusammen. Und haben anhaltend gebetet. Und ich denke, dass auch das dazu geführt hat, dass der Petrus in Ruhe schlafen konnte. Manchmal fragt man sich, wie bin ich nur durch diese Situation gekommen? Durch diese Krankheitstage, durch diese Schwierigkeiten. Genau. Und dann hört man und dann mehr sagt, ich habe für euch gebetet. Meine Frau, die ja lag im Februar auf Intensivstation, weil sie eine Schwangerschaftsvergiftung hatte. Und das war richtig kritisch und ich bin zwischen Intensivstation und Frühgeburtenstation immer hin und her gependelt und hatte selber Rückenschmerzen. Aber irgendwie haben wir gemerkt, wir wurden getragen durch Gebete und es haben auch Leute immer wieder nachgefragt und haben ganz konkret, und wir haben gemerkt, jetzt verstehe ich, warum ich da ruhig durchgehen konnte. Und jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr, warum der Petrus da im Gefängnis, obwohl er da zwischen zwei Soldaten gekettet war, warum der überhaupt schlafen konnte. Es haben Leute in der gleichen Zeit, in der gleichen Nacht, während Petrus gepennt hat, haben Leute nicht geschlafen. Die haben gebetet, ganz intensiv. Und das, wir müssen füreinander beten. Wenn ich nicht gerafft nicht habe zum Beten, weil ich gerade eine Schwierigkeit durchmache, dann brauchen wir uns als Geschwister, dass wir in der Zeit für den ganz intensiv beten. Und dann kommt eine Ruhe über uns, über mich, die ich durch diese Schwierigkeiten durchgehe. Und so gönnten die Geschwister sich keinen Schlaf und bestürmten Gottes Thron rund um die Uhr. Und dafür konnte Petrus schlafen. Sie flehten inbrünstig zu Gott und eindringlich und ernsthaft und erwarteten Gottes Eingreifen. Und Petrus konnte schlafen. Das hatte auch Paulus als großes Anliegen, als er den Brief an die Kolosser schrieb, hat er ihnen geschrieben in Kolosser 4, Vers 3, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Evangeliums öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, deswegen ich auch gebunden bin. Paulus war auch im Gefängnis, als er den Kolosserbrief geschrieben hat. Und er schreibt auch, hey, betet für uns. Betet dafür, dass Gott mir eine Tür des Evangeliums öffnet. Er hat nicht gebetet, dass die Gefängnistüren geöffnet wurden, dass die Situation sich geändert hat, sondern er hat gebetet, er hat um Gebet gebeten, dass sie beten, dass er das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis des Christus reden konnte, dass er im Gefängnis ein Zeugnis sein konnte. Und ihre Gottesfurcht war stärker als ihre Furcht vor dem König Herodes. Und das ist auch wichtig, wenn wir beten, dass uns bewusst ist, auch wenn wir ihn nicht sehen, dass Jesus, dass unser Herr Jesus einfach stärker ist, dass er die Macht hat, dass er eingreift. Mein Herr ist stark. Und ich meine da nicht nur irgendwelche Probleme und Stress. Wir haben zunehmend auch mit okkulten Dingen zu tun. Und da könnte man von Angst bekommen. Wir gerade in Mecklenburg erleben es immer mehr, wie die Macht auch so da ist, dass Menschen überhaupt nicht offen sind fürs Evangelium. Oder wenn sie bereit sind, Annika hat mit einer Frau geredet und sie hat gesagt, ey, meine Schwester ist schon gläubig geworden, wie kann ich auch gläubig werden? Und dann hat Annika gesagt, ja, weißt du, es ist gar nicht so einfach, ich erkläre dir das mal. Und dann hat sie es ihr erklärt und sie hat gesagt, ja, das ist gut. Weißt du was, können wir uns morgen treffen? Dann sprechen wir nochmal drüber. Ja, okay, lass uns morgen treffen. Am nächsten Tag hat diese Frau, die offen war, einen Bandscheibenvorfall bekommen. Sie ist ins Krankenhaus gekommen. Danach hat sie eine Depression auf einmal bekommen. Und die war 3 Monate weg vom Fenster. Und da hat man wirklich gemerkt, da ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt um Menschen, dass sie glauben, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Aber wir dürfen wissen, der Name Jesu ist stärker und er wird am Ende den Sieg behalten. Das werden wir auch in dieser Geschichte sehen. Und als die so gemeinsam im Gebet waren, da passierte etwas. Und das dürft ihr wirklich wissen. Einer hat mal gesagt, das Gebet in der Gemeinde ist wie ein Kraftwerk. Das ist das Kraftwerk der Gemeinde. Manche Gemeinden, ich war eine Zeit in Salzburg und da haben sich die Studenten und jungen Leute aus der Gemeinde, aber auch ein paar, die auch morgens Zeit hatten, die haben sich jeden Dienstagmorgen um 6 Uhr getroffen und haben ganz konkret für Leute gebetet in ihrem Umfeld. Und die haben danach gesagt, das Entstehen von vielen evangelistischen Hauskreisen und dass viele Leute zum Glauben kommen, das liegt daran, weil wir ganz konkret am Dienstagmorgen schon jahrelang beten. Und da möchte ich euch zu ermutigen, dass ihr wieder den Wert, die Kraft des Gebets bewusst werdet, dass ihr zusammen zum Gebet zusammenkommt, im Hauskreis, in der Gemeinde, dass ihr einfach wisst, Gott hört Gebet. Und wenn ich ganz konkret für meinen Nachbarn, für meinen Klassenkameraden, für meinen Arbeitskollegen, für vielleicht auch für den ich gar nicht mag, wenn ich da ganz konkret für bete, Gott verändert erstmal mich zuerst, dass ich meine Leute liebe, dass ich wieder ein brennendes Herz bekomme und dann verändert er auch Menschen. Wir können keine Leute bekehren, aber Gott verändert durch seinen Geist Leute, dass sie offen werden fürs Evangelium. Und also Gebet hat eine Kraft, alleine natürlich in meinem Kämmerlein oder wenn ich rausgehe und einen Spaziergang mache und bete, aber auch gemeinsam, wenn zwei oder drei zusammen sind. Die Verse kennt ihr. Wenn ihr über eine Sache einkommt, dann wird sie euch werden, sagt Jesus. Unglaublich, was für eine Verheißung. Und die Geschwister im Haus der Maria haben das auch geglaubt und haben gebetet und jetzt waren sie zusammen und jetzt lesen wir die Verse 7 bis 12. Dort steht nämlich, und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung oder eine Erscheinung zu sehen. Vielleicht kann man auch sagen, vielleicht es war für ihn wie im Traum. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das ihnen sich wie von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen auf eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat. Aus der Hand des Herodes und aus aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Wir sind jetzt hier mitten, Petrus mitten in der Nacht, mitten im Gefängnis und auf einmal passiert etwas. Wenn wir beten, passiert etwas. Das hat Petrus nicht mitgekriegt, weil der hat gepennt. Ja, und auf einmal ist ein ganz, ganz helles Licht mitten in dem Kerker gewesen. Und der Petrus, der hat trotzdem noch gepennt. Und der Engel, der musste den so richtig wecken. Der musste sich so richtig anhauen. Ey, Petrus, wach auf, warum schläfst du? Wach auf! Und Petrus wacht auf und dann sagt der Engel, steh auf! Und dann steht er auf und auf einmal fallen ihm die Ketten ab. Und dann sagt er, die hatten so große Gewänder und da sollte sich gürten. Gürte dich! Hat er sich schnell angezogen, gürtet, seine Sandalen sollte anziehen, hat er auch angezogen. Und da ist mir aufgefallen, alles, was der Petrus selber machen konnte, das hat der Engel ihm gesagt, dass er tun soll. Und alles, was ein Mensch nicht selber machen kann, das braucht er auch nicht selber machen. Zum Beispiel, er konnte jetzt nicht die Ketten abreißen. Petrus sollte aufstehen und hatte das getan und in dem Moment sind die Ketten abgefallen. Und Petrus konnte auch nicht durch die Tür gehen. Die öffnete sich von alleine. Erst die kleine Gittertür hier und dann auch die ganz große Tür, die auf die Straße hinausführte. Und Petrus, der dachte wirklich, wo bin ich denn jetzt? Was passiert hier? Also manchmal träumt man ja und dann merkt man gar nicht so richtig, was passiert. Und dann, wenn man dann danach draußen steht oder aufwacht und dann sich kneift, dann merkt man auf einmal, das ist ja doch kein Traum. Und so ist es manchmal auch, wenn wir was mit Gott erleben. Gott erwartet von mir, dass ich das tun kann, was in meiner Macht steht. Ganz einfach in der Schule. Ja, ich habe früher mal gebetet, bitte Herr Jesus, morgen habe ich eine Klassenarbeit, hilf mir, dass ich das alles gut kann. Aber der Engel hat jetzt zu Petrus gesagt, zieh deine Sachen an, zieh deine Schuhe an, mach dein. Also es heißt, wenn du betest, dann heißt es nicht, dass du deine Hände in den Schoß legst und sagst, ja, dann brauche ich auch nicht mehr zu lernen. Das ist ja Quatsch. Also wir sollen schon das tun, was in unserer Macht steht. Oder dass, wenn du auf der Arbeit bist und du musst mit einem neuen Computerprogramm und neuer Software musst du klarkommen, dann sein Arbeitgeber, sein Chef sagt, du musst jetzt das neue Programm lernen. Dann betest du natürlich auch, Herr, hilf mir, dass ich das kapiere, aber du musst dich trotzdem, musst die Tutorials durchgehen, du musst die Schulung besuchen, du musst dich richtig anstrengen, dass du das kapierst. Also natürlich, du musst 100% das tun, was du kannst, und dann wird auch Gott tun, was er macht. Dann wird er dir helfen, dass du lernst, dass dir das dann auch in der Klassenarbeit einfällt, was du gelernt hast. Das ist ja manchmal auch so, da ist man so ganz nervös und denkt mal, oh, kann ich das, jetzt ist mir alles entfallen. Aber dann, wenn du wirklich gelernt hast, dann kannst du nachher sagen, Herr, ich habe jetzt das alles gelernt und jetzt bitte mach doch, dass es auch gut läuft, dass ich das jetzt gut lerne, dass mir das im richtigen Moment einfällt. Und hier war es auch so, Petrus hat das getan, was in seiner Macht stand, und er ist aufgestanden, angekleidet und ist durch die Situation gegangen. Und es ist auch so, wenn du betest und dann möchtest du manchmal wissen, ja, wie geht es in den nächsten 10 Wochen weiter? Wie wird sich die Situation bei uns in der Familie, in der Gemeinde entwickeln? Ich würde jetzt am liebsten genau wissen, wie es weitergeht, aber manchmal ist das nicht so. Manchmal sagt der Engel zu Petrus, jetzt machst du diesen Schritt, dann mache ich diesen Schritt. Und jetzt machst du bitte, ziehst du Sandalen an und jetzt gehst du weiter. Und dann gehe ich. Und dann sagt er, folge mir, und dann folge ich. Also wir werden nie immer wissen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, sondern wir müssen ein bisschen auf Gott vertrauen. Gott sagt uns, mach das und dann mache ich das. Und immer nur Schritt für Schritt. Wie so beim Autofahren, dass du das Abblendlicht anmachst. Du hast nicht immer das Fernlicht an. Du kannst nicht immer gucken, wie es weitergeht, sondern du hast nur das Abblendlicht an. Du siehst immer nur den Radius vor dir, wo du fährst. Und so ist das manchmal im Glauben auch. Wenn du Schritte tust, du musst einfach nur gehorsam sein und den nächsten Schritt tun. Und das musste der Petrus ja auch. Und dann hat Gott das Wunder getan, die Ketten zu sprengen, die Türen aufzumachen, die Wachen nicht aufwachen zu lassen. Die haben gepennt. Die haben vielleicht sogar im Stehen gepennt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie es nicht mitbekommen, dass Petrus hier entkam. Und als Petrus dann aus der Tür draußen auf der Straße stand, da hat er sich in den Arm gekniffen. Also es war wirklich, Ketten fallen ab, die erste Tür geht auf. Was passiert hier? Die zweite Tür, das große Tor geht auf. Auf einmal steht er auf der Straße und der Engel ist weg. Dreht er sich um und denkt, was passiert jetzt? Boah, Gott erhört das Gebet. Gott greift ein. Und manchmal ist das auch bei uns so, wenn wir eine Gebetserhörung erleben, wenn wir Gottes Handeln oder Bewahrung erleben, das erscheint uns manchmal wie im Traum. Und es ist so unfassbar, was gerade passiert. Im Mai hatten wir einen Life is More-Einsatz bei uns in Güstrow. Und wir haben dafür eingeladen, wir haben Freunde auch eingeladen. Das war mitten in so einem großen Park in Güstrow. Und als wir dann auf einmal die ganzen Leute, die ganzen Schüler und die alle, als wir dann auf einmal sahen, wie über 100 Kinder und Jugendliche da zum Bus kamen, da haben wir auch gedacht, boah, was passiert hier? Was macht Gott hier? Ja? Wir haben das gar nicht erwartet, dass Gott so viele Leute schickt. Aber Gott hört Gebet. Das können wir auch dann erwarten. Wenn du betest, passiert was. Und so kam es vielleicht auch Petrus vor. Und er wusste auf einmal, das ist Wirklichkeit. Er sagt zu sich selber in Vers 11, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat. Der Herr ist stärker als die Macht des Herodes. Und die Erwartung der Juden, die wird nicht erfüllt. Ich bin frei. Wo könnte ich jetzt hingehen? Und dann erinnert er sich, ich weiß, im Haus der Maria, da sind Christen bestimmt jetzt zusammen, die kommen ja immer zusammen, da gehe ich hin, da beten sie. Denen muss ich sofort sagen, dass Gott das Gebet erhört hat. Und so läuft Petrus, so schnell er kann, zum Haus der Maria. Und dort ist sind immer gespannt, ob die, während sie beten, auch erwarten, dass Gott Gebet erhört. Da lesen wir in Vers 13 bis 17, als er aber an die Tür des Tores von dem Haus der Maria kam, eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Also er klopfte da und die öffnete. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus steht vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Das kann nicht sein. Und als sie, und Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichte dies Jakobus und den Jüngern, den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als Rode die Tür an der Tür stand und hörte, das ist Petrus. Da war die so perplex, hat gedacht, boah, ist ja unglaublich. Da hat die vor Freude die Tür nicht geöffnet. Also sie haben gerade da alle gebetet, haben auf den Knien gelegt. Herr, sei doch bei dem Petrus. Du weißt doch, was er gerade durchmacht. Manchmal beten wir und da steht die Gebetserhörung vor der Tür. Habt ihr das vielleicht schon mal erlebt? Ihr betet gerade für etwas und dann in dem Moment ist die Erhörung da. Und manchmal kann man das gar nicht glauben. Und das hat auch die Rode nicht geglaubt, sonst hätte sie ja die Tür aufgemacht. Und dann geht sie zu den Gläubigen rein und die glauben es auch nicht. Die sagen, Rode, du hast das nur geträumt, das ist dein Wunschdenken. Du bist verrückt, du bist von Sinnen. Nein, ich habe wirklich seine Stimme gehört. Und dann sagen die, nee, das kann nicht sein, dass Gott so schnell Gebet hört. Es könnte ja natürlich sein Engel sein. Also sie haben Glauben, dass es der Engel ist, aber aus diesem Gefängnis mit diesem Hochsicherheitstrakt beim Herodes, da kann keiner entkommen. Doch, ich habe seine Stimme erkannt. Und dann klopft er weiter und endlich macht die Rode ihm auf und dann steht er mitten unter ihnen. Und sie freuen sich, es ist ein riesen Durcheinander und sie stehen da und jeder will wissen, wie es gelaufen ist. Und Petrus muss erstmal, Ruhe, lass mich doch erzählen. Und dann erzählt Petrus ihnen, was der Herr getan hat. Petrus erzählt ihnen, der Herr hat eingegriffen, Gott hat seinen Engel gesandt, Gott hat eingegriffen, Gott ist stärker als alle Mächte. Und ein Anliegen war ihm auch ganz wichtig. Er sagt nämlich, sagt dieses Jakobus und den Brüdern. Und mit Jakobus meint er nicht, geht ja nicht Jakobus, den Bruder von Johannes, sondern den Bruder des Herrn Jesus. Der war inzwischen eine wichtige Person in Jerusalem. Er war eine Säule und er war wichtig und der war auch am Evangelium tätig. Und Petrus sagt, sagt das Jakobus und auch den anderen Brüdern. Anscheinend waren nicht alle beisammen hier. Er wollte, dass der Jakobus und alle anderen Brüder, die Nachfolger, er wollte die ermutigen. Die waren bestimmt alle total am Boden zerstört, dass der Jakobus hingerichtet und dass auch jetzt der Petrus, der Jünger Jesu, auch gefangen genommen war. Die mussten das erfahren. Die mussten ermutigt werden, weil sie sehr entmutigt waren durch die Situation. Er wollte, dass sie erfahren und wieder froh werden und mutig weiter das Evangelium verkünden würde. Und das können wir für uns heute lernen. Ermutige die, die am Wort Gottes, das Wort Gottes weitergeben. Man ist oft entmutigt, weil wir arbeiten viel mit Kindern und Jugendlichen und auch mit den Eltern davon und wir merken oft keine Reaktion. Wir brauchen Mut und die, die am Evangelium dienen, auch die, die in der Mission sind, für die ihr betet, macht den Mut. Oder wenn ihr eine Gebetserhörung erlebt, erzählt das euch einander. Ey, ich habe das wieder erlebt mit Gott. Das ist voll genial. Und das ermutigt den anderen. Sag, ey, cool. Ey, dann bete ich auch mal wieder. Wenn du das erlebt hast, ey, dann stimmt das ja. Gott ist ja mächtig. Ey, das ist eine gute Idee, dass man dafür betet. Gut, dass du mir das erzählst. Ey, hast du schon gehört? Der hat das und das erlebt. Also, dass wir uns erzählen, wie Gott in unserem Leben wirkt. Dass man sich nur nicht irgendwelche Geschichten erzählt, was in der Gemeinde wieder so passiert, sondern das, was Gott tut und was Gott in deinem Leben tut, das ermutigt und das wollte auch der Petrus, dass die anderen Jünger erfahren. Und Petrus ist jetzt wieder frei, Und er weiß ganz genau, wenn der Herodes morgen mich aus dem Gefängnis vorführen will, dann sollte ich besser nicht mehr in der Stadt sein. Und so lesen wir hier einfach, dass Petrus sich auf den Weg machte und verschwand. Er musste erstmal weg. Er zog an einen anderen Ort. Wir lesen dann in Versen 18 und 19, was beim Herodes passierte. Ich lese das jetzt nicht vor. Dort lesen wir, dass eine große Bestürzung unter den Soldaten passiert. Stellt euch vor, die wachen auf. Wo ist unser Gefangener hin? Und die an der Tür, die Tür ist verschlossen. Von innen sagen, ey Jungs, hier ist kein Petrus mehr. Und die stehen da stramm und sagen, was, da ist kein Petrus mehr, das kann doch nicht sein. Und dann spricht sich rum, unser Gefangener im Hochsicherheitstrakt hat sich in Luft aufgelöst. Eine große Bestürzung, denn jeder Elite-Soldat wusste, wenn ein Soldat auf der Wache einschläft, hat das Todesurteil zur Folge. Und tatsächlich, der König Herodes zog sie zur Untersuchung, hat sie befragt und ließ sie dann hinrichten. Alle 16 Soldaten wurden wahrscheinlich hingerichtet. Und die Situation war für den Herodes auch sehr verwirrend und ist das jetzt doch wieder passiert, was der Petrus schon mal gemacht hat. Ich bin doch der mächtige Herodes. Ich muss irgendwo meine Macht erzeigen. Und so lesen wir dann in den weiteren Versen, dass in Vers 20 bis 22, dass die Bewohner von Tyrus und Sidon, dass er dann zu denen gegangen ist und die haben ihn wie ein König dann. Er hat sich extra ein königliches Gewand angezogen, hat sich dann auf den Richterstuhl gesetzt und wurde dann so richtig von den Leuten aus Tyrus und Sidon gepriesen. Und dann sagte einer, das ist nicht eines Menschen Stimme, sondern eines Gottes Stimme. Und der König sitzt da ganz stolz und sagt, ja, ich bin mächtig. Das steht da jetzt nicht, aber das denke ich mir. Dann lesen wir weiter, Vers 23 bis 24. Dort steht nämlich, in dem Moment, wo das Volk ruft, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen, steht, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn. Dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen, verschied er. Der gleiche Engel, der Petrus im Gefängnis, wach auf Petrus und ihn angeschlagen hat, hier ist der gleiche Ausdruck, der gleiche Engel schlug in diesem Moment Herodes. Bei ihm war das sozusagen ein Schlag zum Leben und zur Befreiung und bei ihm ein Schlag zum Tod. Herodes hat der Josephus, der sagt irgendwie, der hat noch 3 bis 4 Tage, oder die Geschichtsschreiber schreiben, dass er 3 bis 4 Tage noch wirklich einen grässlichen Tod hatte. Und dass er wirklich, und allen wurde deutlich, die Macht des Herodes ist nicht übermäßig groß. Allen wurde jetzt wirklich deutlich, wer hier wirklich der Große ist und alle Macht hat. Vielleicht könnt ihr das lesen, das ist ja diese tolle Spiegelschrift hier. Oder, ne, das ist, könnt ihr lesen, ne? Was heißt es? Kinder mal, mach. Genau, Gott. Und ihr könnt mal weiterraten. Genau, Gott ist, und jetzt ist es ein bisschen längeres Wort. Wisst ihr schon? Könnt ruhig reinrufen. Genau, lauter. Was heißt das? Sieger, genau. Und damit das auch allen deutlich wird, mache ich mal 3 Ausrufezeichen. Gott ist Sieger, das war jetzt allen deutlich. Der König hat einen grausamen Tod erlebt. Und das ganz Interessante jetzt nach diesem Vers ist nämlich der Vers 24. Da steht nämlich er verschied und im gleichen Moment steht, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Und jetzt war klar, wer der Sieger ist. Jetzt war klar, wer die Macht hat, wer stärker ist. Und alle wussten und wurden ermutigt und haben die Geschwister im Haus des Markus, der Maria, haben bestimmt Gott gelobt und haben gesagt, du bist der mächtige Gott, du bist der Sieger, du hast unser Gebet erhört, du hast eingegriffen. Und die haben sich bestimmt das erzählt, was Gott Großes in Jerusalem getan hatte. Und es war jetzt ganz klar, dass das Evangelium wirklich eine Siegesbotschaft ist. Gegen alle Widerstände. Und so konnte das Wort sich weiter ausbreiten. Und ab diesem Zeitpunkt lesen wir, dass die Missionsreisen begannen. Ja, die zogen aus. Jetzt breitete sich das Wort noch stärker aus. Und alle wussten, die Botschaft von Jesus, von der Errettung, ist eine Siegesbotschaft. Paulus zog los und das Evangelium verbreitete sich. Und das ist auch heute noch so. Damit wollte ich euch ermutigen. Das Evangelium hat damals schon seinen Siegeslauf angefangen und läuft heute noch weiter. Manchmal ist uns das nicht so bewusst. Sei dir bewusst, Gott ist stärker. Das Evangelium ist durch nichts aufzuhalten. Keine Macht der Welt kann es eindämmen. Denn hinter dieser Siegesbotschaft, hinter diesem Evangelium ist nämlich der Sieger Jesus Christus. Manchmal scheint es, dass zu große Schwierigkeiten oder auch Menschen, wie auch hier der Herodes, dass sie uns bei der Verbreitung, dass die uns daran hindern, dass wir überhaupt an den Missionsbefehl denken. Wir sind so mit uns beschäftigt, aber lass uns doch mal wieder bewusst werden, was unser Auftrag ist. Lass uns bewusst werden, lass uns gemeinsam für die frohe Botschaft von Jesus einstehen. Das heißt aber auch, dass wir füreinander beten, dass wir wieder die Macht des Gebetes füreinander, aber auch für besonders für die, die im Dienst am Evangelium stehen, einstehen. Und dass wir auch uns gegenseitig ermutigen, es weiterzutragen. Eines können wir uns sicher sein. Der Herr steht hinter dir und möchte auch dich gebrauchen, ganz persönlich. Ich habe noch zum Schluss einen Vers mitgebracht aus 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Dort steht im zweiten Teil, bittet Gott, dass auch hier in Chemnitz oder damals dort das Evangelium von Jesus Christus seinen Siegeslauf antritt. Und ich habe jetzt noch ein Lied, ein Kinderlied mitgebracht. Und zwar ist das Lied Egal was kommt. Ich habe das mal auf Folie mitgebracht. Das müsste der Klaus gleich mal an die Wand werfen. Ich weiß nicht, ist das sichtbar oder sollte ich die Tafel ein bisschen zur Seite tun? Geht das? Okay. Und wenn du magst, Almut, könntest du das auch mit begleiten? Mal gucken, ich habe jetzt nur ein Liederbuch. Das reicht. Vielleicht kennt ihr das. Kennt ihr das? Das ist ein Kinderlied.
Egal was kommt, verlass dich auf den Herrn, egal was kommt. Gott sieht dich, er hat dich gern, egal was kommt. Gott selber sorgt für dich, egal was kommt. Fürchte dich nicht und nochmal zurück. Egal was kommt, verlass dich auf den Herrn, egal was kommt. Gott sieht dich, er hat dich gern, egal was kommt. Gott selber sorgt für dich, egal was kommt. Fürchte dich nie, was Gott verspricht, das macht er wahr. Er hält sein Wort, das ist doch klar. Er nimmt dich an der Hand, bringt dich in ein neues Land, egal was kommt. Er geht mit dir. Egal was kommt, verlass dich auf den Herrn, egal was kommt. Gott sieht dich, er hat dich gern, egal was kommt. Gott selber sorgt für dich, egal was kommt. Fürchte dich nicht, sag Gott dem Herrn, was dich bewegt. Er hört dich, weiß, wohin es geht. Geh froh an seiner Hand, auch dort in dem fremden Land, egal was kommt. Er geht mit dir. Egal was kommt, lass dich auf den Herrn, egal was kommt. Idee, er hat dich gern, egal was kommt. Gott selber sorgt für dich, egal was kommt. Fürchte dich nicht, sag anderen auch, dass Gott sie liebt, dass er von allem reichlich gibt. Nimm sie mit an die Hand und mach sie mit Gott bekannt, egal was kommt. Er geht mit dir, egal was kommt. Verlass dich auf den Herrn, egal was kommt. Gott sieht dich, er hat dich gern, egal was kommt. Gott selber sorgt für dich, egal was kommt. Fürchte dich nicht, egal was kommt. Verlass dich auf den Herrn, egal was kommt. Gott sieht dich, er hat dich gern, egal was kommt. Gott selber sorgt für dich, egal was kommt. Fürchte dich nicht.
Ja, egal was kommt, verlass dich auf den Herrn und sag anderen auch, dass Gott sie liebt. Das ist unser Auftrag und da wünsche ich euch Gottes Segen auch hier in Chemnitz und freue mich, dass ich da sein konnte und freue mich auch, wenn ihr für uns betet und die wir da oben in Mecklenburg am Evangelium dienen und ja, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Yeah.